Wie viel hast du eigentlich gewusst, als du angefangen hast? Schau mal das erstmal raus.
Nee, null. Ich wusste gar nichts. Ich habe bei Google eingegeben, T-Shirt drucken.
Ihr müsst gar nichts können. Ihr müsst nur einfach Bock drauf haben und euch Zeit geben. Ich glaube, viele Leute geben zu früh auf. Die wollen die sofortige Bestätigung. Wenn du wirklich Bock drauf hast und du bleibst da am Ball, dann ist fast unmöglich, glaube ich, keinen Erfolg zu haben.
Meiner Meinung nach gibt es jetzt auch heutzutage wirklich keine Ausreden mehr. Einmal YouTube und dann kann man sich wirklich alles Mögliche beibringen.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Deep Talk. Mein Name ist Marco und hier erfahrt ihr, wie ihr ein glückliches und erfülltes Leben führen könnt. Ich habe heute wieder einen ganz besonderen Gast für euch mitgebracht. Er hat es geschafft, in jungen Jahren sein eigenes Modelabel zu gründen. Das nennt sich The Cartwheel Project. Und ich bin mir sicher, dass einige von euch da draußen das schon auf der Straße gesehen haben, das ein oder andere Shirt. Und wer das nicht live schon gesehen hat, dann ganz sicher irgendwie über Social Media, also auf Instagram. Ja, und jetzt habt ihr endlich die Chance, hier den Mann kennenzulernen, der hinter der Marke steckt. Und sein Name ist Steven Womack und in der heutigen Episode möchte ich mit ihm darüber sprechen, wie ihr eure Kreativität ausleben könnt, welche Eigenschaften man unbedingt mitbringen muss, wenn man sein eigenes Ding machen will und wieso man sich nicht davon abschrecken lassen sollte, wenn man ein Ein-Mann-Team ist und vielleicht auch mit wenig bis gar keinem Startkapital seinen Traum verwirklichen will. Ja, herzlich willkommen, Steven.
Hi Marco, vielen Dank für die Einladung hier, beziehungsweise heute bei mir. Du bist extra hier nach Reutlingen gefahren. Freut mich, bei deinem Deep Talk dabei sein zu können, nachdem da ja schon jetzt viele renommierte Namen, sag ich mal, Tim Bengel, Nino, schon dabei waren. Jetzt auch ich, vielen Dank dafür.
Ja, gerne, gerne. Ich bin gespannt und freue mich auch, dass du dir die Zeit genommen hast, weil, wie ich es gerade gesagt habe, so als ein, ja, Entrepreneur ist ja gerade so ein Wort. Hat man auch viel zu tun, dass du hier die Zeit genommen hast. Auch cool auf jeden Fall.
Na klar.
Genau, dann lass uns doch direkt mal einsteigen. Und zwar, wann hast du gemerkt, dass du dein eigenes Ding machen möchtest und dass du sagst, hey, ich habe keine Lust, so den gesellschaftlichen Weg zu gehen und vielleicht eine Ausbildung oder ein Studium zu machen?
Ja, bei mir war das ein bisschen glücklich verlaufen, sag ich mal. Weil zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe mit The Corporate Project, war das noch gar nicht so, dass irgendwelche Freunde da irgendwie schon, sag ich mal, den gesellschaftlichen Druck verspürt haben oder irgendwie im Job war. Das war alles noch während der Schulzeit und da war man einfach noch, du weißt ja am besten, warst da mit dabei, war das alles noch ein bisschen freier von diesem ganzen Druck eben. Und da konnte ich machen, was ich will. So, man hat noch zu Hause gewohnt, hatte keine Verantwortung. Und dann war es eigentlich so schwer, T-Shirts zu produzieren.
Ja, ich erinnere mich noch gut, damals in der Schule hast du ja, glaube ich, auch das erste Shirt irgendwie an den Start gebracht.
Ja, genau.
Also ist quasi so die Idee eigentlich schon in der Schule entstanden, aber du hast gesagt, hey, es ist anders wie jetzt vielleicht Leute, die sagen, fuck, ich stecke schon in dem Job fest und mach jetzt mein eigenes Ding. Bei dir war das einfach so ein Hobby, was sich so ganz entspannt entwickelt hat bei dir.
Genau, richtig. Es war dann so, entweder Bio-Unterricht oder halt Cartwheel und dann war die Entscheidung nicht so schwer und dadurch, dass dann relativ schnell noch dann irgendwie die ersten Kunden kamen, also die ersten Shirts habe ich an Freunde verteilt, so, da war das noch nicht so und dann wollten sie immer mehr, dann waren eben auch Kunden da, Leute, die Geld dafür gezahlt haben und so und dann habe ich halt quasi, bevor ich mir überhaupt die Entscheidung oder bevor ich mich fragen musste, okay, was mache ich jetzt ausbildungstechnisch oder so, hatte ich da schon ein bisschen was, an dem ich einfach weitermachen konnte. So. Und hatte Bock drauf und musste mich da dann von dem her nicht zwischen irgendwas entscheiden. So.
Ja, das ist auf jeden Fall eine coole Ausgangslage. Und man sieht ja, zu was es führen kann. und dann aber direkt noch eine Frage hinterher. Also, woher kommt der Name Cartwheel Project? Weil, wenn du das auch während der Schulzeit gemacht hast, andere Leute, die machen da, keine Ahnung, recherchieren ein halbes Jahr, welcher Name marketingtechnisch laufen könnte. Bei dir ist es ja wahrscheinlich auch entspannt, ohne Druck entstanden, der Name. Mhm. Deswegen erzähl uns mal ein bisschen, wie du auf den Namen gekommen bist.
Ja, also das ist eine Frage, die ich immer wieder bekommen habe und habe da dann immer versucht, im Nachhinein irgendwas hinein zu interpretieren, damit sich das einfach ein bisschen, so die Namensfindung an sich ein bisschen spannender anhört. So. Aber im Grunde genommen gab es damals für alle, die aus quasi 90 geboren sind, kennen den Rapper Nelly noch.
Oh ja.
So, ja. Und das war so mein Lieblingsrapper zu der Zeit. Und der hatte in irgendeinem Lied, ich weiß gar nicht mehr, hat der Cartwheel gesagt, fand ich das Wort cool. Und dann gab es diese andere Musikgruppe, Shwayze hießen die.
Boah, das habe ich mal gehört vom Namen, aber ich habe jetzt nichts im Ohr.
Ja, es war so ein schwarzer Rapper und so ein weißer Gitarrist, die da zusammen Musik gemacht haben. Und die hatten irgendein Album, The Project, ich glaube, der Shwayze Project oder so genannt. Und dann dachte ich so, okay, The Project ist auch cool, also The Cartwheel Project. So, und jetzt im Nachhinein ist halt irgendwie, ist schon mal unangenehm, das so zu sagen. Dann sagt man halt, ja, irgendwie, wenn man Rad dreht, keine Ahnung was, bla bla bla. Aber an sich, ist das alles dahinter. Jetzt im Nachhinein wäre es vielleicht auch cooler gewesen, ich hätte was Kürzeres gewählt. Wenn man irgendwo ist und jemand fragt, was, du machst Klamotten, sag mal, wie heißt du denn? So, dann ist immer so, The Corporate Project, was? Wie?
Was? Aber hast du da nicht auch einen Kürzel?
Doch, CRTWHL gab mal so eine Zeit in der Modebranche, was weiß ich, wo man quasi die Konsonanten weggelassen hat. Und habe ich natürlich auch gemacht.
Okay.
Genau. Aber bin jetzt wieder zurück zu dem vollen Namen.
Back to the roots.
Richtig.
Okay. Ja, nee, auf jeden Fall. Du, wieso nicht? Also ich meine, man muss ja immer so sich selber gegenüber treu bleiben und auch so, wenn der Name so entstanden ist, so what? Weißt du, was ich meine? Und der klingt fancy.
Das stimmt. Das kann man nicht nehmen.
Also da hättest du auch auf jeden Fall auf schlechtere Ideen kommen können. Also das ist ich finde ein super Name.
Danke.
Ja, und dann vielleicht auch noch eine Frage direkt im Anschluss. Woher wusstest du, dass es dann eigentlich die Modebranche sein soll? Ich meine, du hättest ja auch vielleicht in der Schule sagen können, hey, oh, ich weiß nicht, YouTube, gab es das da schon? Ich weiß gar nicht mehr.
Ja, ich glaube noch nicht so wie jetzt.
Also ja. In den Babyschuhen. Ja. Also du hättest auch andere Sachen machen können, war ja nicht nur irgendwie die Modebranche. So, woher kommt so dein Bezug zur Mode? Mhm. Wann hast du gemerkt, das muss auch so mein Hobby werden, weil ich da Bock drauf habe? Ja.
Also ich weiß noch, also in der Grundschule damals hat mich das noch nicht so interessiert. Und dann, als dann so losging, wo wir dann, keine Ahnung, ein bisschen älter, wo man sich auch für Mädchen interessiert hat und so, war es natürlich schon wichtig, gut angezogen zu sein. Da habe ich dann durch meine Schwester vor allem viel mitbekommen und so. Und dann meinte sie so, ah, Steven, das und das kannst du nicht anziehen und so. Und dann habe ich da angefangen, mir Gedanken drüber zu machen und mich dann auch mit ihr darüber auszutauschen und so. Und dann, habe ich mich da irgendwann wohlgefühlt, so mit den Sachen, die ich anhatte. Und um das dann auf Cartwheel quasi, auf der Cartwheel Project zurückzuführen, war ich dann irgendwo an dem Punkt, dass ich immer einfach so in meiner Freizeit durch alle möglichen Online-Shops geguckt habe, einfach so, was gibt's gerade so, was ist cool, auf was habe ich Bock. Oftmals waren die Shirts auch zu teuer für das Geld, das man als Schüler nun mal so hat. Und zum Zweiten war es für mich so, dass halt nicht das perfekte Shirt irgendwie draußen war oder mir hat da was gefallen und dort was gefallen, aber so zusammen gab es das noch nicht so. Und dann habe ich halt gedacht, okay, dann probiere ich das halt mal selber irgendwie zu bedrucken oder zu machen. Hatte keinen Plan und so. Hab dann ein paar Shirts selber drucken lassen und wie gesagt, verteilt.
Also da weiß ich, also ich habe auch mal während dem Studium war das oder nach der Schule habe ich mal auch in Klamottenläden so ein bisschen gejobbt. Und okay. ich hatte auch jemand, der hat irgendwann er hat es nicht vom Scratch so selber gemacht, aber er hat Hosen genommen, teilweise echt Hosen, die eigentlich scheiße aussahen. Okay. Er hat die dann zu Hause selber umgenäht, hat die enger genäht, einen Schnitt reingenäht, er hat T-Shirts gemacht und ich fand es mega nice. Und dann habe ich auch mal so, ach Gott, auch hobbymäßig daheim so ein bisschen mit sowas rumgespielt. Und es sind auch coole Sachen so entstanden, aber war bei weitem nicht so professionell oder so. Und dann habe ich aber auch, ich weiß nicht, ich hatte dann mal bei der Arbeit ein eigenes Shirt so an. Sorry. Alles gut. Und dann hat dann ein Kunde gefragt, so, hey, nice Shirt, so, wo habt ihr das? Na, ich sage, sorry, das gibt's ja nicht, das habe ich selber gemacht. Das war dann schon so ein bisschen Bestätigung. Aber dann, ich weiß gar nicht, dann bin ich ja relativ schnell irgendwie, ja, hab meinen Fokus woanders gelegt so. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall spannend und mir hat es auch Spaß gemacht, so sein eigenes Ding dann auch anzuziehen.
Ja, Mann.
Und wenn dann noch jemand sagt, geiles Shirt, wo hast du das her? Das pusht ja, natürlich pusht extra, oder?
Wahrscheinlich für deinen Chef in dem Moment nicht so cool, aber.
Ja,
aber für dich umso geiler. Geil.
Okay, also jetzt wissen wir so ein bisschen, wie du so zur Mode gekommen bist.
Mhm.
Aber du hast es ja, wie gesagt, vorher so ein bisschen als Hobby gemacht, erstmal so in der Schule.
Genau.
Was wäre denn so, oder was ging in deinem Kopf vor in der Schule? Was hast du gesagt? Was hättest du dann gerne gemacht? Also wenn du in deinem Kopf Richtung Abitur gedacht hast, hey, jetzt muss ich vielleicht ein Studium oder Ausbildung oder sowas suchen.
Mhm.
Was war in deinem Kopf so den Weg, den du damals gehen wolltest? Oder hast du da schon gesagt, ich mache nichts anderes?
Boah, nee, keinen Plan, ehrlich gesagt. Also, mir ging es wahrscheinlich ähnlich wie vielen, die auch jetzt, keine Ahnung, kurz vorm Abi stehen. So. Für mich war klar, ich wollte erstmal Ausland machen, also erstmal weggehen. Einfach vielleicht auch aus dem Grund, weil ich nicht wusste, was ich machen will. So, ich mag Spanien sehr, dann dachte ich, komm, wenn ich jetzt, wann dann? Aber so beruflich, ich wahrscheinlich studiert irgendwas, weil ich nicht gleich arbeiten wollte.
Ja.
Aber was genau? Wahrscheinlich BWL oder so irgendwas.
Du,
Standard.
Du hast das, glaube ich, schon ganz gut angerissen. So, niemand wusste eigentlich, was man machen soll. Ja. Und alle Leute da draußen, die zuhören, überhaupt nicht schlimm, wenn ihr das nicht wisst. Das geht fast jedem so. Und die meisten machen dann entweder das, was die Eltern wollen. Manche sagen, hey, das interessiert mich. Und dann fangen sie es mal an und dann merken sie, es war doch nicht der Weg. Also da würde ich auch, sollte sich niemand Druck machen. Deswegen finde ich es auch cool, dass du da auch sagst, hey, ich hatte keine Ahnung.
Ja,
da kann man auch ruhig ehrlich sein, weil das bestätigt Leute da draußen, die Panik schieben und sagen, hey, ich muss meinen Lebenstraum mit 19 gefunden haben. Manche Leute finden ihren Traum nicht mit 90 und sterben. Weißt du, was ich meine?
Ja, das ist eh die Frage so, ist das jetzt der Traum, den man hier lebt oder nicht? Keine Ahnung. So, von außen sieht es vielleicht doch immer anders aus, wie man es selber fühlt. Ja.
Ja, dann bin ich mal gespannt. Eigentlich wollte ich sowas später fragen, aber würdest du sagen, du lebst deinen Traum?
Nee, also ich liebe das, was ich tue und ich bin super dankbar dafür, dass ich es auch in der Form tun kann. So. Aber ich glaube auch so, wenn man seinen Traum lebt, dann strebt man irgendwie auch nichts mehr an so richtig.
Mhm.
Also hatte lang die Einstellung, dass man sagt, okay, Tag X habe ich das und das und das und mache das und bin glücklich, aber irgendwie kommt der nie.
Ja.
Also okay, ich bin jetzt auch noch nicht alt genug, aber ich habe so das Gefühl oder ich habe so die kleine Tendenz zu glauben, dass er nie kommt, aber dass man halt, ja, so ein bisschen, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen Klischee an, aber so, dass der Weg einfach das Ziel ist, weil was würde man machen, wenn man seinen Traum lebt, so wäre dann auch langweilig, weil was will man dann noch erreichen, so,
ja, ja.
Aus dem Traum, ja. So.
Ich habe es jetzt leider nicht auswendig parat, aber da habe ich mal ein super Zitat gehört oder vielleicht habe ich auch in einem Buch aufgeschnappt. Und zwar hieß es da auch, hey, an alle Leute da draußen, euer Ziel oder euer Traum, das muss immer in Anführungsstrichen nie erreicht sein. So wie du gesagt hast, so nach dem Motto, wie so eine Karotte, die vor so einem Laufband auf dir hängt.
Okay.
Weil wenn du die erreicht hast, dann hast du eine super Lebenskrise, weil du denkst, was mache ich jetzt?
Ja.
Und das war ein super Zitat, vielleicht recherchiere ich es, vielleicht wird es ein Instagram-Post. Auf jeden Fall, da muss ich direkt dran denken und da hast du schon recht, weil wenn du das erreicht hast, so what, was machst du dann?
Ja.
Dann gibt es ja Leute wie der, wie heißt der, Dan?
Ich weiß auch nicht, nachher
Bezerian.
Irgendwas Nuscheln, so, ja.
Ihr wisst vielleicht, wen wir meinen, so, dann denke ich mir auch so, kann man da noch glücklich sein?
Ja. Vielleicht strebt er auch noch irgendwas noch.
Du, aber andererseits, um Les Brown, jetzt hau ich Zitate raus, hey, um Les Brown zu zitieren, super Motivational Speaker, der hat gesagt, man sagt, money doesn't bring you happiness, but everybody wants to find out for themselves. So, man verteufelt Geld. Geld macht nicht glücklich, aber alle tun heimlich dran arbeiten, um selber rauszufinden.
Ja, Mann.
Weißt du, was ich meine?
Ja, ja. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass Geld auch nicht zwingend unglücklich macht.
Also das glaube ich auch.
Es einfach hat vielleicht mit Geld gar nichts zu tun, so Glück oder Unglück.
Na, aber jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift.
Ja, sorry.
Nee, alles gut. Ich meine, ich habe ja auch hier Zitate rausgeknallt. Ja, und gab es dann, als du gesagt hast, hey, ich mache das jetzt, ich verfolge das weiter, mit der Modesache, gab es dann Leute, die dir das ausreden wollten. Oftmals sind es ja Freunde und Familie, sind die ersten Hater, sag ich mal, die sagen, mach was Vernünftiges. Gab es da Leute und Schwierigkeiten für dich oder hattest du da so vollen Support?
Also von meiner Familie vollen Support. Also sie waren da echt, egal was, und auch später dann auf Messen irgendwie hat mein Dad irgendwelche Messestände für mich gebaut oder meine Mom ist mit ins Ausland zu irgendwelchen Produzenten und so. Die waren da, haben da echt gepusht. Die haben mir auch damals für die erste Produktion in der Türkei 2000 Euro dazugegeben. Hm. Also die waren da voll supportive. Was halt so ein bisschen ist, ich glaube, es war halt auch zu einer Zeit, wo, wie gesagt, wo noch nie, also wo wir noch so jung waren, alle, so auch die Freunde, dass das noch niemand auch so irgendwie ernst genommen hat. Und dann war es halt eher so, manche haben es halt so ein bisschen belächelt oder so, ja, wirst du jetzt Fashion Designer, Karl Lagerfeld, bla bla, so, übertreib mal nicht. Und das war halt das. Aber an sich, so der enge Kreis, so meine richtig guten Freunde, haben dann auch, und dann auch, wo relativ schnell auch gutes Feedback kam, so von Leuten, oder wo die ersten Shirts, wo man die ersten Shirts bei uns im Umkreis gesehen hat, war es dann halt schon auch gleich so, okay, cool und so, nice. Hat mich natürlich selber gefreut. Dann so wirklich Gegenwind habe ich da glücklicherweise nie bekommen. Ja.
Okay, krass. Also da, ich glaube, das unterscheidet dich schon mal von vielen Leuten da draußen. Ja, Mann. Weil ich kann auch aus eigener Erfahrung sprechen, aber da heißt es immer so, hättest was Vernünftiges gemacht, bleib realistisch. Und da gibt es auch viele in meinem Freundeskreis, die ähnlich denken. Aber ich weiß ganz genau, dass viele Leute da draußen eigentlich so innerlich brodelt, sie würden gerne ihr eigenes Ding machen. Mhm. Die trauen sich es bloß nicht, weil die sagen, sie so nach dem Motto, die sind nicht mutig genug, was Neues zu wollen, weil sie Angst haben, was zu verlieren. Auch wenn es in Anführungsstrichen ein langweiliges Leben ist, es ist zumindest bekannt. Weißt du, was ich meine? Und sicher, sicheres Einkommen bei einem Arbeitgeber.
Ja, das und was man sich auch vorstellen kann, ist auch eher so, vielleicht auch egal, was irgendjemand anfangen will, so man denkt immer gleich so, okay, was denken dann die anderen von mir? Auch oftmals Leute, die man vielleicht nicht so mag oder die jetzt gar nicht direkt im Freundeskreis sind, ist traurigerweise auch oft, das geht ja mir auch so, sind es oft die Menschen, so deren Meinung dann irgendwie zählt, so wenn man ganz ehrlich mit sich selbst ist. Also, ja, okay, was denken die dann über mich und so. Aber an sich, unterm Strich, wenn man dann irgendwas macht und es dann Erfolg hat, ist halt auch cool, oder das dann erfolgreich ist, ist es halt auch cool, die Leute dann zu treffen. Oder halt, ja, wenn man da an sich selber glaubt, denke ich.
Ja, also das ist auf jeden Fall ein Punkt, da hast du schon recht, so dass man denkt, so in, also geht mir oft so, ich versuche aber auch immer nicht so, wie sagt man, ich glaube, gehässig zu sein, zu sagen in your face, aber so, ich finde es schon auch geil, wenn du merkst, Leute supporten dich gar nicht, wie du es dir gewünscht hättest, dann machst du dein eigenes Ding und plötzlich kommen Leute und sagen, oh, ich finde es voll cool, was du da machst und krass, dass du das mit dem Podcast zum Beispiel durchziehst, okay, dann denke ich, dann gucke ich dann immer so rüber und denke mir so, ich weiß noch ganz genau, ich weiß ganz genau, dass du mich nicht supportet hast. Und jetzt, alles gut. Ja, und jetzt, wo es läuft, dann kommen dann die Leute. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Das ist schon eigentlich ganz nice. Okay, ja, nee, aber so, ich kenne das echt mit den Leuten, die einen dann nicht supporten und so. Und ja, aber du hast echt Glück gehabt. Also das ist super, dass du da so Support hattest, auch von der Familie. Das macht es bestimmt einfacher, oder?
Ein Stück weit. Auf jeden Fall, ja. Also war nie irgendwie Zweifel so dran. Deswegen kann ich da leider auch jetzt nicht so die Tipps geben für Leute, die da vielleicht wirklich auf Widerstand treffen, so außer halt vielleicht zu sagen, dass sich's lohnt. Aber ich selber musste halt nie wirklich den Widerstand brechen, so deswegen nehme ich mir da nicht raus, irgendjemandem da einen Tipp zu geben.
Okay. Ja, und vorher hast du gesagt, so deine ersten T-Shirts waren so zur Schulzeit. Wenn ich es noch richtig weiß, haben wir 2011 Abi gemacht, oder?
Ja.
Und jetzt ist er bald 2020. Ja, das heißt, wir haben, das sind 9 Jahre dann ungefähr.
Ja.
Ja. Genau. Und wieso will ich darauf hinaus? Hast du bestimmt auch schon oft gehört. Man sagt, es braucht 8 bis 10 Jahre, um ein Overnight Success zu werden. Leute sehen deine Marke oder hören dein Lied als Sänger, Rapper und sagen, wow, krasser Newcomer. Aber die meisten haben halt dann vielleicht als Soundcloud-Rapper 8 Jahre lang jeden Tag irgendwie ein Lied rausgeknallt. Und plötzlich denken sie, wow, krass, Overnight Success. Ja. Und Deswegen, bei dir sind es 9 Jahre. Andere Leute sagen, man braucht 10.000 Stunden, um was zu perfektionieren. Glaubst du, an der Sache ist was dran?
Ja, so, ich, ja, im Grunde genommen ja. Wobei ich glaube, dass es, dass da wirklich auch Unterschiede gibt. Also ich bin mir sicher, also ich könnte jetzt nach diesen 9 Jahren, also gibt es bestimmt Leute, auch Brands, die in 9 Jahren deutlich erfolgreicher sind als ich. Gibt auch Leute, die gar nicht 9 Jahre durchgezogen haben, auf jeden Fall. Und jetzt auch in Bezug auf irgendwie Soundcloud-Rapper oder so, was du gerade gesagt hast, kann ich mir auch vorstellen, dass halt durch YouTube und solche Sachen diese Overnight-Success-Sache sich deutlich verkürzt hat. Also der Erfolg, den man, also die Zeit, die man braucht, um Erfolg zu haben, hat sich wahrscheinlich deutlich verkürzt, aber so von heute auf morgen
passiert nichts.
Passiert nichts, nee, Mann.
Okay, ja. Und dann würdest du dann sagen, oder fangen wir mal anders an, wie viel hast du eigentlich gewusst, als du angefangen hast? Ganz kurz, kannst hau mal das erstmal raus.
Nee, null. Also ich, das war das, was ich vorher auch sagen wollte, als ich meinte, dass ich dann angefangen habe, die Shirts zu drucken. So, ich wusste gar nichts. Ich hab bei Google eingeben, T-Shirt drucken. Ich wusste nicht, was Siebdruck ist. Ich wusste nicht, was sowas kostet. Ich wusste gar nichts. Und das war eigentlich auch der Grund. Ich wollte ein T-Shirt machen für mich,
ja,
das ich cool fand. Und wollte quasi, dass es vom Druck her, also von der Technik, so aussieht wie ein Shirt, das ich schon hatte. So. Und dann bin ich halt dazu so einem Siebdrucker in Stuttgart gegangen. Eigentlich hätte ich BK-Unterricht gehabt, das weiß ich noch.
Geil.
Dann sind wir da hingefahren und dann habe ich das dem gezeigt. Dann meinte er so, ja, das ist Siebdruck und da das lohnt sich nicht, ein T-Shirt zu machen. Da musste ich mindestens 10 machen, weil ein Sieb angefertigt wird und es wird dann quasi nicht nur für ein T-Shirt verwendet. Ja. Und das war dann so der Punkt, wo ich so dachte, okay, scheiße, so, dann entweder mache ich jetzt irgendwie ein anderes Druckverfahren, was mir nicht so gefällt, oder ich mache jetzt halt 10 Shirts, es waren, glaube ich, 120 Euro damals. Und dann dachte ich so, wow, 120 Euro, was mache ich mit den 9 anderen Shirts und welche Größen nehme ich dann und so. Und dann dachte ich, okay, komm, scheiß drauf, mache ich jetzt einfach. Und das war im Prinzip so die Geburtsstunde und auch das Glück, weil dann hatte ich 9 andere Shirts, die ich verteilt habe und dann konnte es überhaupt so ein bisschen so einen Branding-Aspekt bekommen. Mhm. Ich hatte es im Prinzip gar nicht vorgehabt. Genau.
Ja, das ist verrückt, weil man überlegt, das war aber schon Glück. Also was heißt Glück? Vielleicht war das so ein wie soll man sagen, so ein unterschwelliger Beginn deiner Marke, hätte gesagt, cool, ein Siebdruck, 5 Euro, nimm mit, vielleicht würden wir hier nicht sitzen.
Ja, ist so.
Krass, okay. Mhm. Ja, und in den 9 Jahren, was würdest du sagen, also erstmal würde ich für die Leute da draußen festhalten, ihr müsst Sachen nicht können, ihr müsst keine Ahnung haben, wenn ihr Bock drauf habt, macht es. Da kann ich auch noch kurz so von meiner Sache nochmal erzählen. Ich habe mal eine App programmiert, weil ich wissen wollte, hey, macht mir das Spaß? Ich hatte null Ahnung von Programmieren, null. Ich habe mir das per YouTube und in Foren und angelesen. Ich habe es durchgezogen und habe gemerkt, macht mir keinen Spaß.
Okay.
Aber ich habe es gemacht.
Ja,
und was wusste ich von Podcast? Gar nichts. Ich habe gedacht so, ich habe das Gefühl, ich habe was zu erzählen. Ich kenne interessante Leute. Und habe ich gedacht, okay, was brauche ich? Welches Mikrofon, wie funktioniert das mit der Software, gibt es Freeware, kostet das Geld, und da habe ich mich reingefuchst und dann bin ich in die Sache reingewachsen. Deswegen an alle Leute da draußen, ihr müsst gar nichts können, ihr müsst nur einfach Bock drauf haben, glaube ich, und euch Zeit geben. Also ihr müsst, ich glaube, viele Leute geben zu früh auf, meiner Meinung nach. Wenn du wirklich Bock drauf hast und du bleibst da ein Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre, 9 Jahre am Ball, dann ist fast unmöglich, glaube ich, in 9 Jahren keinen Erfolg zu haben. Ich sage nicht Riesenerfolg, aber in der Sache in 9 Jahren nicht gut zu werden, auf die ihr Bock habt, ist meiner Meinung nach fast unmöglich. Aber die Leute, die wollen die sofortige Bestätigung, finanziell vielleicht, Bestätigung von ihrem Umfeld, die wollen das, wenn es geht, hey, hallo Leute, ich mache einen Podcast, und die wollen so, wow, geil, wir abonnieren deinen Podcast, boom, 10.000 Abonnenten. Mhm. Und ich glaube, viele Leute wollen halt sofort so die Ernte ernten, aber man muss erstmal den Samen säen und gießen.
Ja, Mann. Das und dann einfach auch darauf zurückzukommen, dass man nichts können muss. Also meiner Meinung nach gibt es jetzt auch heutzutage wirklich keine Ausreden mehr. Einmal YouTube und dann kann man sich wirklich alles Mögliche beibringen. Läuft gerade so eine Doku über so Biohacking auf Netflix, gucke ich mir ab und zu rein. Um so geht es irgendwie so DNA-Forscher und so. Und der eine Typ meint so, ist echt erstaunlich, was man auf YouTube findet. Also selbst solche Bereiche muss man heute nicht mehr irgendwelche Bücher oder irgendwelche Unis besuchen und so. Mhm. Also auch nochmal so dieses Studium, nur Studienthema generell aufgreift. Wenn man heutzutage was machen will, Alter, so, dann kann man es machen. So, fertig.
Da hast du auf jeden Fall recht, das darf man nicht vergessen. Ja, und jetzt vielleicht nochmal ganz kurz zu deiner Marke. Für Leute, die das jetzt weder auf der Straße gesehen haben, auch nicht irgendwie auf Instagram oder auf deiner Homepage gefunden haben, wie würdest du den Stil beschreiben? Und jetzt hast du leider keine visuellen Reize, wobei wir filmen heute das erste Mal, aber jetzt musst du es versuchen, mit Audio deinen Stil mal zu beschreiben. Vielleicht auch eine interessante Challenge.
Ja, also an sich ist halt der Stil, bleibt ja irgendwie nicht immer gleich, aber im Großen und Ganzen versuche ich eben, die Klamotten immer schlicht zu halten, sodass man quasi sagt, okay, man kann es zu jeder Gelegenheit so ein bisschen anziehen. Ist jetzt nicht so zu krass Streetwear, sondern ist eigentlich eher schlicht. Die Prints sind immer schwarz-weiß meistens. Wir haben jetzt ein Shirt rausgebracht, das so ein bisschen bunter ist und so ein größeres Motiv drauf ist, sodass es so ein bisschen in diese Band-Shirt-Richtung geht. Aber an sich ist wirklich elegante, schlichte Streetwear.
Da bin ich übrigens ein riesen Fan von, weil ich habe gemerkt, so blöd es anhört, wir sind nicht 80, aber je älter man wird, wenn ich irgendwie shoppen gehe, ich suche eigentlich nach Basics. Und wenn es geht, bei so einem Basic, wenn du so ein minimalistisch-stylisches Highlight hast, dann macht's das mega. Also, keine Ahnung, Beispiel auch von Drake irgendwie das OVO. Wenn der mal so ein T-Shirt hat und die kleine goldene Eule ist irgendwo klein draufgestickt, dann finde ich das schon mega nice, weil du so ein kleines, minimalistisches, goldenes Logo auf einem schwarzen Shirt, von sowas bin ich ein riesen Fan. Und das kann man immer anziehen. Du siehst schick aus, wenn du schick aussehen möchtest, kannst aber auch lässig damit rumlaufen, das passt immer.
Und oft ist ja auch einfach der Mehrwert in der Marke dann generell einfach, liegt dann in der Marke an sich, wenn du jetzt gerade die OVO-Eule beschreibst, so an sich. Wenn jetzt jemand OVO nicht kennt oder Drake nicht kennt in der Form, dann denkt er, okay, der hat eine Eule auf dem T-Shirt, so, auch wenn sie klein und dezent ist, halt nach wie vor eine Eule. Aber du willst ja damit auch irgendwo ein Stück weit so diese Assoziation zu Drake, zu OVO auch ausdrücken, so, und dich da, sag ich mal, in die Kategorie so ein bisschen einordnen. Und das ist, glaube ich, dann über das Design hinaus eigentlich das, was eine Brand sozusagen schaffen sollte.
Ja, natürlich. Also ich meine, so bekannte, größere Marken, so das lebt ja allein schon vom Namen. Kann man ja auch bei Handys anfangen, mit Apple oder so. Mhm. Da gibt es ja Leute, die da campen vor irgendwelchen Läden, einfach nur, weil es die Marke ist. Ja? Ja. Im Endeffekt ist ja auch ein Handy. Ja. Deswegen so das Branding ist auf jeden Fall wichtig, dass man da auch irgendwie das großzieht. Ja, und jetzt bin mal gespannt, wie du das beschreibst jetzt. Hol uns mal so ein bisschen in deinen kreativen Schaffensprozess rein. So. Mhm. Wann kommen dir Ideen? Wie kommen dir Ideen? Und vielleicht, wenn dir auch mal gar keine Ideen kommen, was machst du, um irgendwie kreativ zu werden, zu bleiben? So, hol uns mal ein bisschen in die Welt rein, so, wenn man kreativ sein möchte.
Ja, gibt's vieles. Also an sich ist es immer schwierig, weil man nicht auf Knopfdruck jetzt kreativ sein kann, obwohl man es vielleicht oft sein müsste. Ja, wenn man sagt, okay, ich muss jetzt irgendwas Neues raushauen oder so, setzt man sich an den Tisch und versucht halt auf Teufel komm raus, was zu kreieren. Und das wird ja meistens nicht so, wie man sich es dann eben auch langfristig vorstellt. Was mir immer hilft, sind Städtereisen, sag ich mal. Also wenn ich jetzt irgendwo in einer neuen Stadt, anderen Stadt bin oder so, oder von mir aus auch immer wieder in der gleichen Stadt, Paris oder zum Beispiel in New York war, um irgendwie jetzt ein Shooting zu machen letztes Jahr, dann ist es so, nimmt man viel mehr mit und oftmals ist gar nicht, dass man konkret jetzt irgendwas sieht oder so, sondern es ist eher so das Gefühl, dass man hat. Oder mir geht's oft, wenn ich Filme schaue, zum Beispiel, Filme sind bei mir ganz, ganz krass Die machen bei mir viel oder erwecken viel Kreativität. Musik ist krass. Ja. Und dann oftmals auch so, es war einmal so, ist jetzt nicht die Regel, aber musste wirklich auf Knopfdruck jetzt irgendwie was raushauen. Und dann habe ich mir Musik reingehauen, ein bisschen was getrunken und dann kam eins zum anderen. So, ist man irgendwie offener für alles und dann geht es eigentlich ganz gut.
Ja, das ist witzigerweise, ich habe ja auch ein Interview gemacht mit dem Sänger Quadi und ich habe ihn auch gefragt, wie kommst du auf deine Lyrics? Und er hat gesagt, hat ihm auch verschiedene Sachen gesagt, aber er hat halt auch gesagt, hey, er hört manchmal auch einfach Musik, er trinkt ein bisschen was. Ja. Er hat noch gesagt, er dimmt so ein bisschen die Lichter oder so, dass so ein bisschen so die Stimmung, die Mood so ein bisschen passt. Mhm. Und da kommt er auf richtig super Sachen. Da finde ich witzig, dass du dasselbe sagst.
Ja, also irgendwie, dann ist man so, ist die Hemmung so ein bisschen eher weg. Und ja, dann, was ich auch viel mache, ist klar, durchs Internet schauen, Tumblr und so, und hab da so ein bisschen Pinterest, hab da meine Ordner und Sachen, die ich verfolge. Wenn man jetzt zum Beispiel auch, um jetzt wieder die Städte-Trips aufzufangen, so wenn man in den Store geht, den es hier in der Form nicht gibt und sich die krassen Sachen anguckt, so die neuen Kollektionen von den ganz großen Brands, auch den ganz teuren Brands aus Amerika, Frankreich, Italien, so dann versucht man halt so ein bisschen da was abzuwandeln, zu sagen, okay, was könnte da dann auch bei für mich mit einfließen, was ist bezahlbar, was kann man tun. Und dann entsteht meistens was Cooles.
Aber wie muss man sich dich vorstellen bei dem Städtetrip? Also kannst du das genießen oder läufst du theoretisch wie hier in Stuttgart über die Königsstraße und du schaust dir einfach nur Klamotten von Leuten an? Oder kannst du da schon, also hast du da so einen Blick so für, was Leute so am Style auch tragen oder kannst du auch entspannt durch die Stadt laufen, ohne zu gucken?
Ja, ich genieße genau das quasi. Also ich könnte jetzt nicht den Urlaub genießen, im Nichtstun so. Mir macht es halt extrem viel Spaß, durch die Stadt zu laufen, zu schauen, wer trägt was und was gibt's für Stile oder was gibt's generell für Gruppen. So gibt's da, weiß ich nicht, irgendwie die Leute. Ich meine, es mischt sich ja durchs Internet auch alles viel. Man sieht auch viel auf Instagram, was man jetzt, wo einen jetzt vielleicht auch Städte nicht mehr ganz so flashen können wie früher, weil man halt einfach so viele Reize schon von zu Hause bekommt durch Social Media. Aber einfach quasi offen bleiben für das Umfeld und auch offen bleiben für verschiedene Sachen. Also jetzt nicht in einen Stil nur gucken oder nur in eine Richtung sich für das andere verschließen. Und so laufe ich dann eben durch Städte, schaue mir alles an, versuche alles aufzusaugen und dann wenn ich dann wieder zu Hause bin oder auch im Hotel oder Airbnb. Eigentlich schreibe ich das auch gar nicht auf oder dokumentiere das irgendwie. Es ist einfach so das Gefühl, so das im Kopf drin ist, was man gesehen hat und dann irgendwann sammelt man das einfach so.
Und wie muss man sich vorstellen, wenn du dann mal so eine Idee oder einen Entschluss gefasst hast, wie setzt du das um? Machst du dir Notizen, hast ja gerade gesagt, machst nicht. Yeah. Skizzierst du dir was vom Design oder arbeitest du mit Photoshop oder wie muss man sich vorstellen, dass du das dann wirklich erstmal designs, also dann kommt natürlich irgendwann das Produkt, aber wie muss man sich das vorstellen, wie du das umsetzt?
Ja, also in dem Aspekt bin ich ja jetzt nicht so ein klassischer Designer, der irgendwie, ich kann auch nicht besonders gut zeichnen, so. Ja. Meistens schaue ich dann nach irgendwelchen Rohbildern, sage ich mal, jetzt gerade Fear of God, diesen Jerry Lorenzo oder Root, diesen Ruigi, sind so, keine Ahnung, Brands und Designer aus L.A. Schaue ich mir an, was gefällt mir dort, so. Und nehme dann manchmal Bilder von deren Sachen, mache die mit Photoshop eben blank, sodass man so ein cooles Ausgangsprodukt hat, sag ich mal. Und fange da dann an drauf, Designs zu erstellen mit Illustrator.
Mit Illustrator.
Genau, ja.
Alright.
Genau. Und wenn es dann um Hosen geht oder solche Sachen, ist es dann meistens einfach komplett Illustrator. Dann gibt es so Sketches quasi, wo man dann wirklich die Hose von Grund auf zeichnet, so, genau.
Okay, krass. Das wäre auf jeden Fall mal interessant zu sehen, wie das aussieht. Okay, jetzt haben wir gesehen, wie du kreativ wirst, wie du Ideen sammelst und so ein bisschen gehört, wie du das versuchst umzusetzen. Aber wie muss man sich jetzt so einen typischen Tag bei dir vorstellen? Weil viele Leute gehen halt um 8 Uhr ins Büro und gehen um 16.30 Uhr nach Hause. So, wie sieht so ein typischer, nicht mal so ein fancy, so ein ruhig, wie er wirklich ist, wie sieht so ein Tag bei dir aus?
Also ich schlafe so lange ich will erstmal. Ich habe lange versucht, früh aufzustehen und produktiv zu sein und so, aber es sind ja immer so phasenweise, gerade im Winter, also es fällt mir das echt schwer. Deswegen habe ich mich jetzt damit abgefunden, dass ich halt eher Langschläfer bin. So. Dann stehe ich irgendwann um 9:30 oder so auf, gehe dann ins Büro. Ich habe jetzt quasi ein neues Büro. Und das war für mich auch ein wichtiger Schritt, dann zu sagen, okay, ich brauche einen Raum, so, wo ich alles hab zum einen und wo ich auch wirklich dann arbeiten kann, weil wenn man von zu Hause aus arbeitet, dann kommt so viel immer dazwischen. Ich weiß nicht, viele, die von zu Hause arbeiten, die jetzt hier auch wahrscheinlich zuhören, kennen das selber, dann kriegt man irgendwie Hunger und rennt dann dreimal zum Kühlschrank, guckt, sieht zum dritten Mal, dass eigentlich nicht wirklich was drin ist, auf was man Bock hat, aber man ist immer so auf dem Sprung. Und deswegen war das Büro wichtig, das heißt, ich gehe ins Büro, schau dann erstmal, okay, E-Mails, also mach mal den ersten Block E-Mails, was kam rein, kundentechnisch, welche Bestellungen kamen rein, schaue ich in das Backend von dem Shop und arbeite dann so ein bisschen das, sag ich mal, Operative ab, was getan werden muss, und habe dann halt einfach generell so To-Do-Listen, wo ich sag, okay, jetzt zum Beispiel muss eine neue Kollektion her oder müssen neue Teile her, dann ist es eher so, dann wird heute jetzt designt, oder dann oftmals, das meiste ist eigentlich echt E-Mail hin und her mit Produzenten, dann Samples schicken, Samples anschauen, Samples anprobieren. Und so, es gibt eigentlich nicht so einen richtigen Alltag, so, aber im Prinzip einfach overall immer das anschauen, was man so erreichen will in der Woche, und dann einfach die Top 3, sag ich mal, abarbeiten. So.
Okay. Also das mit dem lange Ausschlafen klingt super, aber ich habe für mich auch festgestellt, warum auch immer, also erstens kann man Kreativität nicht erzwingen, hast du ja auch gesagt, und zweitens, ich weiß gar nicht, woran das liegt, ich habe festgestellt, wenn man mit kreativen Sachen später anfängt und man tut die nach hinten rausziehen, also manchmal habe ich die besten Ideen oder ich kann sowas dann am besten machen um 22 Uhr bis 0 Uhr bis 1 Uhr, ich habe festgestellt, wenn man den Tag nach hinten schiebt, kann ich kreativer sein, wie wenn ich mich morgens um 8 aus dem Bett wahrscheinlich rausquäle und sage,
da gebe ich dir recht, Marco. An sich stimmt schon, ich bin da auch eher abends der dann, wenn ich mal so im Prinzip versuche ich irgendwie in diesen Tunnel reinzukommen, so, und wenn man da mal drin ist, so dann isst man auch nicht oder dann denkt man da nicht mehr drüber nach, ist man halt voll drin und kann dann auch wirklich produktiv arbeiten, so wie wenn man sich da jetzt irgendwas erzwingt. Aber ich denke, da hat jeder so seine Arbeitsweise finden, und gibt's auch viele Bücher dazu, die einen taugen einen vielleicht mehr, die anderen weniger.
Hast du gerade spontan eins am
Start? Ja, ich habe Miracle Morning heißt es.
Ah ja, schon mal gehört.
Ja, das habe ich gelesen und fand's auch echt nice und so, und habe das dann, wie gesagt, auch ausprobiert, aber ich habe es irgendwie nicht hinbekommen, das durchzuziehen. Da war ich auch erst sauer mit mir, so, dass ich das nicht schaffe. Aber unterm Strich ist halt, muss man halt seine Prioritäten legen, wie sie einem passen.
Wie es passt, ja. Da gebe ich dir auf jeden Fall auch recht. Ja, okay. Ja, krass. Also das ist so ein bisschen dann, wie es bei dir aussieht. Jetzt vielleicht nochmal ganz kurz. Jetzt wissen wir, wie so der Tag aussieht, aber am Anfang, wir haben die Anfänge jetzt schon so ein bisschen gehört, aber es hat ja ganz sicher nicht am Anfang Klick gemacht. Das war ja das, was ich vorher gesagt habe, es kam ja nicht gleich ein Batzen Geld auf den Tisch und die Leute sind in die Tür eingerannt im Online-Shop. Gab es da so einen Punkt, der am Anfang so ein richtiger Struggle war, wo du gesagt hast, boah, ich habe mir das irgendwie einfacher vorgestellt, und vielleicht hast du dann auch noch Freundin so gesehen, hast gedacht, oh shit, die haben jetzt fertig studiert oder haben einen Job und die verdienen Geld und ich trete hier so ein bisschen auf der Stelle. Gab es so einen Punkt?
Ja, gab's. An sich, dadurch, dass es alles so früh angefangen hat, waren die meisten Freunde um einen rum eben noch nicht in diesem Karriere-Ding drin.
Ja.
Da war es dann schon eher so, dass zu der Zeit, wo viele und auch ich ja noch studiert haben quasi, dass, wenn man jetzt was irgendwie finanziell spricht oder so, dass da dann schon mehr, sag ich mal, das, also jetzt kacke, aber ich das so sage, oder?
Hau raus.
Ja, dass ich da dann in dem Moment irgendwie mit mehr Geld quasi zu tun hatte, also ich selber jetzt nicht mehr Geld hatte oder irgendwie, aber dann irgendwelche Kollektionen bestellt habe zu Beträgen, die jetzt vielleicht für in dem Moment meine Freunde oder so jetzt vielleicht schon viel Geld war auch einfach.
Ja.
Genau. Und deswegen war so diese Karrierefrage für mich eigentlich nicht so das relevant. Ding. Und ich hatte auch Praktika gemacht und so im Rahmen des Studiums und so. Und das war für mich, weiß ich, ich glaube, wenn man was hat, dann, wenn man was hat, an dem man arbeiten will, ja, dann kann man sich nicht auf was anderes konzentrieren. So, dann sitze ich irgendwie in einem Büro und denke, ich bekomme jetzt runtergerechnet meine 13 Euro hier die Stunde. Ja. Und das ist gut, also relativ gut bezahlt, dann auch in einem Praktikum vor allem. Aber ich, so langfristig sehe ich mich da einfach nicht. Und ich muss quasi permanent an was anderes denken. Dann kommt mir das, was ich in der Firma mache in dem Moment, kommt mir einfach sinnlos vor, kann ich mich nicht drauf konzentrieren. Und dann ist es, glaube ich, auch höchste Zeit zu sagen, okay, ich versuche zumindest dann, wenn ich zu Hause bin, abends an meinem Projekt, an das ich mehr glaube, so, oder an das ich generell glaube, daran zu arbeiten. Auch wenn das vielleicht am Anfang kein Geld abwirft.
Okay, aber vielleicht liegt es auch nochmal an der Zeit, dass du sagst, hey, bei dir hat es früh angefangen, die wenigsten Leute waren jetzt vielleicht schon fertig und haben Geld verdient. Das heißt, du konntest gar nicht nach links und rechts gucken, weil die Leute selber noch im Entwicklungsprozess waren.
Mhm. Ja, aber an sich, was ich noch sagen wollte, ist, dass ich da schon eigentlich auch, also gegen später dann, wenn dann die Ersten im Job waren und so, und dann, ja, die früher mit einem in der Schule waren oder auch in der Uni waren, macht man sich dann schon Gedanken, so, ob man jetzt das Richtige tut, auch für seinen Lebenslauf und so. Deswegen, ja, probiert man es dann vielleicht immer mal wieder in einem Job, aber ich habe da halt immer wieder gemerkt, so, ich...
Ist nicht dein Ding.
Nee, kann ich nicht.
Ja. Das ist aber auch interessant. Also erstens muss ich sagen, ich habe auch oft von Leuten gehört, so, ist schlecht für deinen Lebenslauf. Und dann, teilweise habe ich mich ertappt, wie ich sage, okay, die haben recht. Und dann habe ich aber auch gedacht, für mich gibt es einen Lebenslauf und es gibt einen Lebenslauf. Es gibt ein Stück Papier, anhand von dem mich Leute beurteilen und sagen, das ist mein Leben. Und dann gibt es meinen wirklichen Lebenslauf und das ist mein Leben. Und ich denke mir, wenn ich was mache, was für den auf dem Papier Lebenslauf schlecht aussieht, aber ich war der glücklichste Mensch in der Phase, dann würde ich mich immer für den Lebenslauf entscheiden, weil was juckt mich ein Stück Papier, wenn ich es mit meinem Leben vergleiche? Den Gedanken hatte ich auch schon ab und an.
Aber was, wenn du in der Phase nicht der glücklichste Mensch bist? Also was, wenn du so zwischendrin, das ist ja, weißt du, ist ja oft nicht so schwarz und weiß.
Da hast du recht, das ist dann vielleicht wieder anders. Aber ich sag mal, solange man trotzdem hinter seinen Entscheidungen steht, wenn du was machst oder auf den Bock hast und es läuft halt nicht, aber du weißt, eigentlich habe ich da schon Bock drauf, glaube ich, dann kann man da trotzdem drüber stehen. Weil, also meines Erachtens ist doch viel schlimmer, was zu machen, was auf dem Stück Papier besser aussieht. Und dann irgendwann zu sagen, ich hätte eigentlich was anderes machen wollen. So, ich glaube, so Regrets, die könnte ich ziemlich auseinandernehmen.
Ja, Mann.
Ja, und jetzt nochmal das mit dem Bild, weil du gesagt hast, so, du konntest nicht nach Leuten gucken. Das war bei Olympia, glaube ich. Und du siehst so zwei Schwimmer und der eine ist, also sie sind fast gleich auf, der eine ist leicht hinter ihm. Und der eine, du siehst nur, wie er so konzentriert schwimmt und nach vorne guckt. Und der neben ihm, der schwimmt, aber guckt so rüber und guckt auf den Typ. Und dann waren dann so drüber geschrieben, Winners focus on winning and losers focus on winners.
Okay, krass.
Und der zweite wurde, hat quasi geguckt, was macht der neben mir? Der hat sich auf ihn konzentriert. Der andere hat einfach nur gesehen, da muss ich hin. Und der hat gar nicht geguckt, was der Rest macht.
Geil, Mann.
Und das, finde ich, passt da ganz gut so als Bild jetzt gerade. Ist mir gerade in den Kopf gekommen.
Ja, Mann. Wobei, da gibt's wahrscheinlich einige, die da noch vor mir schwimmen, so, die nicht zu übersehen sind. Also ich muss da, wenn ich ehrlich bin, ertappt man sich da schon auch immer selber bei irgendwelchen, keine Ahnung, Vergleichen mit anderen.
Ja, also ist ja auch irgendwie normal.
Ja, Mann. Aber es, ne, Gift, muss man wissen.
Ja, aber dann in so Momenten, also hast du irgendwann mal gesagt, ich schmeiß alles hin? Gab's so einen Moment, wo du echt kurz davor warst, zu sagen, ich lass es?
Ja, Mann.
Gab's?
Ja, ja.
Einmal, zweimal?
Ja, öfter kann ich nicht zählen. Meistens halt, weil Und man hat so das Gefühl, wenn jetzt irgendwelche Prozesse vor allem irgendwie laufen und man hat quasi Probleme gelöst, dass die dann gelöst sind und man kann sich aufs nächste Problem konzentrieren, so soll's ja in der Theorie laufen. Aber sobald man dann sich um das nächste Problem kümmert, gelöst hat, das nächste Problem kümmert, fangen quasi die alten Probleme schon wieder an, Probleme zu werden, die man schon gelöst hat. So. Und dann ist einfach ein ständiges Probleme lösen. So. Wenn man dann gerade im Modebereich da so viele Parteien mitspielen, Produzenten, Vertrieb, Buchhaltung, alles Mögliche, dann musst du dich irgendwie um die Shop-Software kümmern, dann hast du Logistikzentren oder irgendwelche Fulfillment-Services, mit denen man zusammenarbeitet. Da passiert so viel, du bist ständig nur am alles wieder gerade biegen.
Da kannst du vielleicht gar nichts Neues schaffen, weil du erstmal Probleme lösen musst. Ich meine, es ist verständlich, dass es frustrierend sein kann. Ja. Aber dann vielleicht noch, bist du immer noch in Anführungsstrichen, klar, du hast vieles ausgelagert, du kannst irgendwie deine T-Shirts nicht selber ausliefern, so, aber bist du immer noch so ein Ein-Mann-Team in deinem Büro?
Jo, also ich hatte schon Werkstudenten da, das ist immer ganz cool, vor allem dann, wenn halt irgendwelche heißen Phasen sind, irgendwelche Hilfe für irgendwelche Shootings oder gerade, wenn man eben gerade nicht mit einem Logistikzentrum oder Fulfillment Provider eben arbeitet, dann hat man eben Leute da, die einem beim Packen helfen oder so. Aber mit diesen harten Entscheidungen und den großen Entscheidungen und den Problemen ist man dann unterm Strich immer allein. So, ich tausche mich dann aus mit meiner Familie, mit Freunden, aber man findet halt niemanden, der wirklich so in der Materie drin ist und auch so die Verantwortung trägt, wie man selbst in dem Moment. Und das ist halt auch echt oft auch schade so. Da würde es mir schon gut tun, jemanden zu haben, der da ab und zu noch sagt, hey, wir könnten es doch so und so machen. Oder der da auch drinsteckt, so richtig, weißt
du? Das kann ich mir vorstellen. Und hast du mal drüber nachgedacht, noch jemand offiziell mit ins Boot zu holen?
Ja, immer wieder. Allerdings ist halt mein Problem ein bisschen das, dass ich jetzt schon so weit bin, sage ich mal, dass die meisten, es gibt viele, die jetzt Bock hätten zu sagen, ja, cool, so mache ich mit. Aber wenn man jetzt einfach nur irgendjemanden oder selbst jemand, der passt, mit reinnimmt, ohne dass sie irgendwie auch finanziell verankert sind, Verantwortung haben, sich einkaufen in dem Sinn, dann ist denen unterm Strich dann, klar sind die motiviert und so, aber wenn halt was schief geht oder wenn dann...
Musst du es ausbauen.
Genau, so, dann verlieren die ja nichts und die gewinnen ja dann nur an Erfahrung. So, und da dann quasi die Leute, die man vielleicht dabei haben will, irgendwie mit in die Verantwortung zu ziehen, das ist halt die Frage, wie man das anstellt.
Auf jeden Fall, du willst ja auch, echt so blöd sich's ja anhört, aber das ist natürlich ein Gedanke, den man hat, du hast das ja groß gemacht und jetzt jemand mit ins Boot holst und selbst wenn der finanziell dafür irgendwie mit Verantwortung trägt, da hat man ja trotzdem irgendwie Angst dann so, vielleicht verliert man auch ein Stück weit so die Kontrolle über sein Baby. So, du hast ja weißt du, man sagt doch zu viele, wie sagt man?
Köche.
Verderben die Suppe.
Ja, man, stimmt, das sagt man, ja.
Deswegen, das muss man auch gucken, dass man da irgendwie so trotzdem noch weiß, ich mache mein Ding und der ist irgendwie involviert, aber ich bin mit meinem kreativen Schaffensprozess trotzdem nicht eingeschränkt. Weißt du, was ich meine?
Ja, Mann. Ja, und meistens sind halt eben die, also wenn du jetzt wenn du irgendwie umfragst, wer da in Frage kommt, sind es meistens halt die Leute, die Lust haben, die spannenden Sachen zu machen, vielleicht designen oder irgendwas. Aber Leute, die irgendwie sich um die Logistik oder so kümmern und so, die sind dann halt schwer zu finden. Auf die Sachen, auf die ich auch keinen Bock habe. So.
Ja, natürlich.
Die Leute finden es halt nicht.
Ja, da hast du schon recht. Okay, und wir haben jetzt gesehen, du hast auch mal Momente gehabt, wo du gesagt hast, ey, ich schmeiß das alles hin. Wieso hast du es nicht hingeschmissen? Und wann hat es Klick gemacht oder hat es überhaupt Klick gemacht, wo du gesagt hast, so in deinem Kopf, jetzt habe ich es für mich geschafft. Das heißt nicht, dass du jetzt sagst, du bist mit deiner Entwicklung am Ende. Du willst ja auch noch, hast ja natürlich größere Ziele. Aber gab es einen Moment, wo du sagst, so, I made it?
Ja, im Prinzip dadurch, dass es in dem Fall nicht so diesen Overnight Success gibt, ist der Moment oder sind die Momente halt eher, ist nicht ein Moment so, sondern sind halt irgendwie viele kleine. So, der erste krasse Moment war so damals, wo man dann zum ersten Mal jemanden mit seinem Shirt sieht, den man nicht kennt. Der nicht kennt. So, das ist halt ein geiler Moment. Oder heißt an Silvester hatte ich selber ein Shirt von mir an in Stuttgart damals, also schon eine Weile her, ich weiß gar nicht, 2014 oder so. Und dann kam einer zu mir und meinte so, hey, geiles Shirt, ich kenne den, der das macht und so. Wo ich dann so meinte, ah, cool, nice. Und so, dann meinte, ja, aber der kommt aus Reutlingen und so, der ist nicht von hier. Ich so, ah, nice. Hab dann nichts gesagt, so, weil ich es dann auch irgendwie komisch fand, aber das ist halt irgendwie cool, wenn du merkst, dass halt Leute, die mit dir jetzt nichts zu tun haben, irgendwie da in Kontakt haben und also da irgendwie den Bezug haben. Und ja, und der nächste Moment ist dann halt so ein finanzieller Moment, wenn du sagst, oh, krass, jetzt zum Beispiel, was für mich krass war, diese 100.000 Euro Umsatzmarke quasi zu knacken. Das ist dann so, Alter, dieses Jahr haben einfach Leute 100.000 Euro gezahlt, also das Umsatz, nicht Gewinn, aber trotzdem, ja, ja. Für was ich irgendwie
krass
kreiert habe oder so gemacht habe in meinem Zimmer, so, wenn man so will. Das ist halt was, wo man sich denkt, du kannst damit nicht aufhören. So. Und das fixt einen dann auch an so und macht einem dann einfach auch Bock, irgendwie weiterzumachen. Das
ist ja, klar.
Quasi, dass die Leute das, so den Wert, den es wirklich auch für Leute hat, so krass.
Ich glaube, solange man so ein kontinuierliches, man kann es Wachstum nennen oder eine Entwicklung sieht, glaube ich, da hat man da auch Bock drauf. Weißt du, was ich meine?
Ja,
deswegen, man sieht nicht von 0 auf 100 so, das glaube ich, gibt es in Märchenbüchern, aber sonst, solange man so kontinuierlich merkt, so wow, jetzt habe ich die Marke erreicht, wie P. Diddy sagen würde, what's next?
Ja, man, und an sich ist im Prinzip irgendwie auch so Bilanz ziehen zwischen den Momenten oder den Gefühlen, wo du sagst, ich schmeiß alles hin, und den Gefühlen, die dich eben beflügeln, so,
ja.
und wenn die überwiegen, also nicht, vielleicht nicht mal quantitativ überwiegen, aber einfach stärker irgendwie vorhanden sind im Gefühl her, so, dann macht man weiter.
Naja, klar.
Hat man Bock drauf.
Ja, krass. Ja, und jetzt, ich meine, klar, Anfänge waren vielleicht dann, ja, du hast alles gemacht und so, da haben wir ein bisschen die Welt mitbekommen, aber man muss ja auch irgendwie Werbung für sein Produkt machen. Klar, Mund-zu-Mund-Propaganda ist, ich finde, also damals, wenn du kleiner bist, ist wichtig, aber ich glaube auch heutzutage ist auch umso wichtiger, wenn jetzt jemand deine Sache feiert und ich sage jetzt irgendjemand, hey, ich habe hier ein super Shirt, und du bist ja gar nicht mehr involviert, ich bin zufrieden mit dem Produkt, ich erzähl's. Das ist, glaube ich, super wichtig, aber in der heutigen Zeit mehr denn je, Social Media. Wie wichtig würdest du sagen, ist in der heutigen Zeit Social Media, beziehungsweise auch für dich als Marke, um da jetzt auch zu wachsen, um Leute noch für dich zu gewinnen und aufmerksam zu machen? Oder welches Werbemittel würdest du vielleicht für die Leute da draußen sagen, ist heutzutage so das Wichtigste, in deinen Augen?
Ja, also klar, Social Media, Instagram vor allem jetzt gerade ist so das Ding, würde ich sagen, auch für mich. Das ist auch das, wo, wenn man jetzt sich die Analytics anguckt, so von der Webseite bei irgendwelchen Drops und so, sagen, wo kommt der Traffic her? Von Instagram. Oder so 80% von Instagram.
Krass.
Und dann, was halt so ein bisschen, wo man unterscheiden sollte, was oft nicht so gesehen wird, ist quasi, was bringt Neukunden und was dient zur Kundenbindung? So,
ja.
Also die Kunden, die man eben hat, so weiterhin zu halten. Und da, finde ich, trennt sich das ein bisschen. Dann sagt man, okay, Neukunden ist ganz klar Instagram, in meinem Fall. Aber was ich jahrelang unterschätzt habe, was eine krasse Waffe ist, ist wirklich, ob man es glaubt oder nicht, ist der E-Mail-Newsletter. Das ist brutal. Also, wenn man da,
echt?
Ja, Mann. Ich weiß so, die meisten denken, ja, das geht eh nur in Spam und so. Aber wenn man es nicht übertreibt und wirklich immer dann E-Mails raushaut, wenn sie relevant sind und da eben auch viele, viele E-Mail-Adressen hat, von Kunden, die bereits gekauft haben, ist brutal. Also habe ich echt unterschätzt lange Zeit. Und als ich dann angefangen habe, wieder den E-Mail-Newsletter zu betreiben, gerade zu den Stichtagen, wenn irgendwelche Releases sind oder so, da kriegt man halt seinen Traffic schon nochmal richtig hoch.
Krass.
Auf der Seite. Und somit eben auch einige Verkäufe mehr.
Krass, das hätte ich echt nur nie gedacht, weil ich kann auch nur wieder für mich sprechen, so, es landet bei mir alles im Spam oder ich lese es nicht und mich kotzt es an.
Na.
Aber ich glaube, der Unterschied ist, und da muss ich Gary Vee jetzt kurz zitieren, oder was heißt zitieren, er hat gesagt, E-Mail, die meisten Unternehmen haben es verkackt. Er hat gesagt, das ist eine super Möglichkeit, aber die meisten haben es, die Chance, verkackt. Die gehen dir als Kunde auf den Sack. Du tust nicht mehr abonnieren. Es kommt im Spam, du löscht. Wie gesagt, es war eine super Möglichkeit, aber viele haben es verkackt. Aber ich glaube, in deinem Fall, wenn du das A, qualitativ hochwertig, sinnvoll einsetzt und auch, ich würde mal sagen, da geht vielleicht Qualität über Quantität, wenn du sagst, boom, ich habe einen Sale und dann kommt die E-Mail und sagen die Leute, wow, ich habe lange nicht so kein Bullshit bekommen, aber jetzt ist Sale, das lohnt sich. Ja. Und wenn du das gut betreibst, glaube ich, kann es super effektiv sein.
Ja, auf jeden Fall, ja. Vor allem für deine Stammkunden halt so. Die sind dann am Start.
Und was gerade so ein neues Ding ist, habe ich muss mich mal noch reinlesen, das betreibt ja auch Gary Vee, der Jay Shetty oder wie der heißt, Textmarketing. Also du kannst jetzt auch irgendwie, in Amerika gerade das neue Ding, das läuft dann über Smartphones. Ich habe gedacht, das ist über WhatsApp, aber ich glaube, das ist sogar über SMS.
Okay, krass.
Musste ich mal reinlesen, will ich auch selber machen.
Okay.
Die haben dann ihre so eine Nummer für die Leute und dann können Leute denen schreiben und da wird auch geantwortet. Wie das alles abläuft, weiß ich nicht. Ich wollte heute noch ein YouTube-Video dazu gucken. Aber vielleicht kannst du es mal für dich, für die Zukunft mal irgendwie. Hab's mal auf dem Schirm, Textmarketing, musst du einfach mal googeln.
Ja, ich denke, da bei WhatsApp passiert ja auch gerade viel. Gibt es ja WhatsApp-Business-Accounts und so, wo man wirklich dann auch durch diese Broadcast-Funktion einfach auch Leute nochmal darauf aufmerksam machen. Und im Prinzip, wer liest seine WhatsApp-Nachricht nicht? Keiner.
Ja,
so, da hast du halt wahrscheinlich annähernd 100% Open Rate, so im Gegensatz zu Newsletter.
Das Einzige, was wer die WhatsApp nicht liest, sind Frauen, die keinen Bock mehr auf dich haben.
Okay, nein, weißt du mehr als ich.
Nach einem Date oder so, du denkst, wieso antwortet die nicht? Sie hat es natürlich auch gelesen, aber sie tut so, als ob sie es nicht
mehr
hat. Was passiert den Besten?
Sind die Haken blau, Marco?
Passiert den Besten. Ja, und jetzt, nachdem er alles schon so ein bisschen bei dir Fahrt aufgenommen hat und alles so ein bisschen established ist, würdest du sagen, wenn man ein Stück weit erfolgreich ist, fällt einem vieles leichter? Wenn man so einen Fuß in der Tür hat, kommen dann Connections, kommen Leute auf dich zu, kommen Möglichkeiten auf dich? Musst du denen nicht mehr so hinterherjagen wie früher?
Ja.
Weil ich, was mich halt oft aufregt, du siehst irgend so einen Social-Media-Influencer, der vielleicht schon, was weiß ich, 10.000 Euro im Monat macht, und der kriegt Klamotten umsonst noch zusätzlich. Und dann denke ich, hey, da draußen gibt es vielleicht jemand, der viel mehr Mehrwert, komisches Wort, bringen könnte, als jetzt der blöde Influencer. Es wäre doch cooler, eigentlich jemand an den Anfängen zu supporten mit sowas. Oder Leute, die Klamotten wirklich brauchen. Deswegen denke ich, manchmal zu Recht, ja, wenn du bei Kunden oder bei Lieferanten so, wenn die ein super Gefühl bei dir haben, bekommst du zu Recht die Möglichkeiten. Aber viele bekommen die zu Unrecht. Aber was das so gemeinsam hat, ich finde, wenn man schon einen Fuß in der Tür hat, ist einfacher. Würdest du sagen, das stimmt oder eher nicht?
Ja, also auf jeden Fall. Ich meine jetzt in dem Fall, um jetzt deine Influencer-Sache nochmal kurz aufzugreifen. An sich muss man sich ja überlegen, was diejenigen oder die Brand oder die Firma, die das an den Influencer gibt, die erhofft sich ja was. Und die sucht sich dann natürlich jemanden, wo sie sagt, okay, der hat mehr Reichweite,
klar.
Auch wenn der vielleicht schon Tausende von Euro damit verdient, bringt er den mehr als jetzt jemand, der die nicht hat. Und dann muss der die nicht hat, eben daran arbeiten, die zu bekommen, um dann eben auch, von dem her, ja, ist schwer zu sagen, aber die eigentliche Frage war ja,
ich gebe dir recht, man muss es immer aus zwei Sichtpunkten sehen und du als Klamottenmarke siehst natürlich auch die andere Seite, hast du schon vollkommen recht. Meine Frage war eigentlich, ob du für dich das Gefühl hast, so als Marke, dass jetzt, nachdem alles in Anführungsstrichen läuft, dass dir jetzt auch leichter fällt, dass jetzt auch Leute kommen, hey, hast du noch Bock, irgendwie für uns was zu machen oder?
Ja, auf jeden Fall. Also es kommt mehr Angebote, aber die Schwierigkeit jetzt liegt darin zu sehen, was ist wirklich eine Chance und was ist irgendwo jetzt vielleicht nicht Zeitverschwendung oder was bringt was und was nicht. Also damals kam keiner, jetzt kommen viele und da muss man halt jetzt abwägen, okay, was bringt mir was, was nicht. Zum Beispiel letztes Jahr, Ende 2018, kam eine E-Mail von GQ Britain so und die meinten, ob ich Bock hätte, gefeatured zu werden, Januar, Februar, März.
Krass.
Ausgabe 2019. Ich weiß gar nicht, was es gekostet hat. Nicht viel. Und das ist dann halt was, wo ich sage, okay, GQ Britain ist ein cooles Statement-Ding so, aber jetzt direkt zahlentechnisch Umsatz, absatztechnisch bringt mir das nicht viel, weil ich habe nicht viel Kundschaft aus Britain, so, dann zahlen die da wahrscheinlich Zoll und Versandgebühren, was passiert mit Retouren und so, will ich überhaupt den Markt irgendwie angehen oder so. Und dann habe ich halt gesagt, ich versuche mich auf Deutschland zu konzentrieren. Wenn es jetzt GQ Deutschland gewesen wäre, hätte es mir mehr gebracht.
Klar.
Wo man jetzt vielleicht im Nachhinein auch sagt, okay, vielleicht wäre es doch cool gewesen, einfach als Image-Sache zu sagen, hier, ich war in der GQ oder so. Das ist halt irgendwas, was man immer für sich irgendwie abwägen muss.
Du, vielleicht wäre auch dann GQ Deutschland auf dich zugekommen, weil die sehen so, hey, du warst schon mal eine Konkurrenz.
Bräuchte es noch mehr? Nee, Quatsch. Ja, nee, stimmt schon. Ja.
Okay, also du würdest sagen, ja, man bekommt mehr Angebote, es fällt leichter, aber es bringt aber auch neue Herausforderungen mit sich. Du musst jetzt Sachen ausfiltern. So.
Genau,
es richtig. Gibt auch mehr Arbeit, die nicht unbedingt Spaß machen muss.
Genau, richtig, ja.
Okay. Ja, dann würde ich jetzt vielleicht nochmal explizit die Frage stellen wollen für alle Zuhörer da draußen. Wenn jetzt jemand sagt, hey, ich habe was gefunden, was ich machen möchte, mein eigenes Ding, welchen Tipp würdest du den Leuten da draußen geben, wenn die das umsetzen wollen und die sich vielleicht einfach noch nicht getraut haben? Was für Tipps hast du da?
Ja, also erstmal die Frage, warum sie sich nicht getraut haben. Es gibt ja verschiedene, weiß nicht, muss jeder für sich vielleicht beantworten, woran liegt es? Liegt es finanzielle Ängste, so, ich verliere viel Geld, oder trauen sie sich nicht, weil sie sich eben die Gedanken machen, was denken andere über mich? Aber unterm Strich, der einzige Tipp, der wirklich was bringt, so, ist machen. Also es gibt nichts über, sobald man nicht anfängt, so wird es nicht werden, man wird es nicht herausfinden. Wie du sagst, die schlimmste Angst ist vielleicht zu bereuen, dass man was nicht gemacht hat. Deswegen scheiß drauf machen. So.
Okay. Ja,
wenn man was vorhat, umsetzen.
Einfach umsetzen.
Ja. Und egal, ob das am Anfang professionell ist oder cool aussieht oder nicht, man lernt quasi auf dem Weg, so, aber man muss einfach anfangen. So wie du, hol dir das Equipment, starte den Podcast, oder ich gehe zu einer Siebdruckerei, informiere dich, mach, werd aktiv.
Ja, das ist ein super Tipp, und da muss ich auch wieder dran denken, das habe ich auch irgendwo aufgeschnappt, hat einer gesagt, es liegt nicht am Equipment, wenn dein Content geil ist oder deine T-Shirts sind geil, dann wird es trotzdem erfolgreich sein. Der hat gesagt, gib, keine Ahnung, Roger Federer einen Tennisschläger aus dem 17. Jahrhundert und du kriegst das beste Equipment, was es gibt.
Nein, Mann.
Der wird dich fertig machen auf dem Tennisplatz. Ja, egal, welches Equipment er in der Hand hat. Es liegt nicht am Equipment. Deswegen, ich würde auch einfach sagen, legt los, haut raus, wenn der Content geil ist oder was auch immer ihr machen wollt. Ja, mit der Zeit, man wächst rein, vielleicht kann man mehr Geld verdienen, und dann könnt ihr euch natürlich upgraden, wenn ihr das könnt und das bringt Mehrwert. Sagt ja niemand, ihr sollt mit dem Scheißdreck arbeiten. So.
Und selbst wenn ihr nicht mal wisst, ob euer Content geil ist oder nicht, also wenn ihr euch komplett unsicher seid, macht's trotzdem einfach. Weil, keine Ahnung, dann werdet ihr sehen, ob es cool ist oder nicht. Und es gibt so viel Information, so viel Daten da draußen, da juckt es dann auch nicht mehr, ob ihr auch noch was dazu gebt oder nicht. So, und, ja, deswegen anfangen, machen, weitermachen, gucken, wo es hingeht.
Okay. Und für Leute, die jetzt angefangen haben und gerade so richtig so einen Abfuck-Moment haben, wo sagen, shit, jetzt läuft es gar nicht. Was würdest du denen raten? Ich habe nur gute Fragen.
Ja, ich merke es. Kommt halt, wie gesagt, wieder drauf an, woran es liegt. Aber genau, überlegt euch, woran es liegt und was ihr ändern könnt, um es zu verbessern. So, das ist es. Und dann machen. Also analysieren, keine Ahnung, Maßnahmen überlegen und die Maßnahmen umsetzen.
Okay, und wahrscheinlich auch einfach am Ball bleiben. Das haben wir vorher ja schon gesagt, der Erfolg oder die Anerkennung oder das Geld wird nicht auf einmal so vor euch liegen. So. Wenn ihr einfach so am Ball bleibt, glaube ich, das ist auch schon die halbe Miete.
Ja, Mann.
Nicht aufhören.
Nee.
Da sind wir uns auf jeden Fall einig. So, dann vielleicht noch für Leute, die da draußen sagen, hey, ich habe einen Job, ich mache das nebenher als Side-Hustle, vielleicht kann ich irgendwann switchen zu meinem Side-Hustle als kompletten Job. Die interessiert vielleicht noch die Frage so, wie viel Zeit arbeitest du im Vergleich zu einem 9-to-5-Job? Also den würde ich jetzt mal mit 40 Stunden ansetzen, so ein Ding, aber das ist ja eine 5-Tages-Woche. Wie viele Stunden die Woche denkst du, arbeitest du?
Ja, also an sich ist halt auch schwer zu definieren, was ist Arbeit, in meinem Fall was nicht. Also ich würde sagen, ich denke quasi 24/7 darüber nach, was kann man tun, was kann und versuche dann halt einfach so schnell wie möglich Sachen umzusetzen und kann jetzt nicht sagen, ich arbeite jetzt, keine Ahnung, 40 Stunden die Woche daran und habe dann so und so viel Freizeit. So, es ist einfach so ein ständiger Prozess. Keine Ahnung, wie gesagt, ich habe gesagt, ich schlafe aus. In der Zeit mache ich nichts. Aber sobald ich dann aufstehe, überlege ich mir und kann auch sein, man frühstückt oder guckt sich irgendwas an und überlegt nebenher und macht hier ein bisschen was, da ein bisschen was. Einfach dranbleiben.
Okay. Ja, weil das ist ja bestimmt eine Sache, die Leute da draußen interessiert. Die denken, wow, vielleicht hat man voll viel Freizeit. Aber ich weiß noch, Tim hat damals auch gemeint, er wird schätzen, er arbeitet vielleicht 60, 70 Stunden, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Aber er hat halt auch gesagt, da gehört halt auch Nachdenken dazu. Oder du kannst auch sagen, ich stehe später auf, weil dafür arbeite ich länger. Du arbeitest vielleicht auch mal am Wochenende. Und ich glaube, die Quintessenz, was ich da so wichtig dran finde, und selbst wenn man mehr arbeitet wie in einem 9-to-5-Job, ich glaube, im Endeffekt, im Leben geht es doch darum, was zu machen, was dich glücklich macht. Und wenn dich dein Job glücklich macht, dein 40-Stunden-Job als Arbeitnehmer, super, mach das weiter. Ja. Ich will mit da niemand irgendwie was aufreden. Mhm. Aber alle Leute, die sagen, ich habe da keinen Spaß drin, wenn ihr euer eigenes Ding macht, dann kann sein, ihr müsst halt 70 Stunden arbeiten, aber vielleicht kommt es euch gar nicht unbedingt vor wie Arbeit, sondern ihr habt da Bock drauf, es macht euch glücklich. Und klar gibt es schwere Momente und es läuft vielleicht nicht immer so, aber im Endeffekt, ihr habt da Bock drauf und deswegen würde ich sagen, macht das, was euch glücklich macht.
Ja, Mann. Oder ihr seid eben die riege Mensch, die sagt, ich finde meine Erfüllung nicht in der Arbeit, muss ja nicht immer zwingend so sein, dass man sagt, du musst quasi daran arbeiten, in dem Feld, auf das du Bock hast. Kannst auch sagen, ich arbeite irgendwo, verdiene mein Geld, mir egal, also ist jetzt nicht sehr schlimm für mich und finde diese Erfüllung oder dieses Glück in meiner Freizeit. Gehe irgendwie, mach tolle Urlaube, verbringe Zeit mit meinen Freunden. Ich denke mir schon auch manchmal, ist vielleicht auch cool, 17.30 Uhr, 18 Uhr, keine Ahnung, auszuhaben.
Ja.
Und dann dreht sich der Kopf nicht mehr um die Arbeit, sondern um dein Leben, um die Freizeit und da machst du all die Sachen, auf die du Bock hast. So von dem her, weiß ich nicht, ob man immer sagen, ob ich es damit verknüpfen würde, mit der Arbeit direkt.
Nee, da hast du auf jeden Fall recht, das ist ein super Punkt, weil da gibt es auch, man sagt doch immer, es gibt Leute, die leben, jetzt darf ich es nicht verkacken, es gibt Leute, die es gibt Leute, die leben, um zu arbeiten und andere arbeiten, um zu leben. Ich hoffe, es hat Sinn gemacht.
Ja,
was? Ja. Also du weißt, was ich meine. Manche Leute so, denn ihr Lebensinhalt ist die Arbeit, die identifizieren sich über die Arbeit.
Und dann sollte es geil sein, dann sollte sie Spaß machen. Ja.
Und dann gibt es Leute, die arbeiten halt, weil sie das Geld brauchen, um zu überleben, aber die holen dann nicht ihren Sinn im Leben raus.
Genau, das holen die dann vielleicht aus der Zeit, wo sie nicht arbeiten.
Genau.
Und das ist ja auch cool.
Ja, muss man nichts verteufeln, gibt viele Wege. Ja, und ich hoffe, wir haben hier den Leuten schon so ein bisschen zeigen können, für die Leute, die Bock haben, ihr eigenes Ding zu machen, dass wir hier ein paar Tipps euch schon mal mitgeben konnten. Jetzt kommen wir auch langsam gemächlich ans Ende. Ja, jetzt vielleicht noch, was steht denn bei dir in nächster Zeit an? Gibt es irgendein neue Projekte? Gibt es was außerhalb von Cartwheel Project oder kommen da neue Kollektionen? Was können die Leute so erwarten?
Also ich habe jetzt das Lager geleert für 2020, sodass da auf jeden Fall wieder Kapazität da ist, ordentlich reinzuhauen. Was die Produktion angeht, was ich jetzt ein bisschen mehr machen will, ist vor allem auch so ein bisschen auch meine Erfahrungen mitzuteilen, oder weil mir dieses Konkurrenzdenken hier vor allem bei uns im Raum auch gibt, jetzt inzwischen schon auch viele, viele kleinere Labels und so wie ich auch, dass man da jetzt nicht irgendwie sich gegeneinander versucht auszustechen, sondern irgendwie gut Hand in Hand geht und sagt, hey, so und so habe ich das und das gelöst und sich da gegenseitig Hilfestellung gibt. Und hier den Süden stärkt, fashion-technisch.
Ja.
Aber habe ich vielleicht überlegt, in dem Zusammenhang auch so einen kleinen Blueprint zu schreiben, so ein Buch zu machen, das einfach vielleicht Leuten, die jetzt hier Bock haben, was zu starten, fashion-technisch irgendwie ein Label machen wollen, einfach Tipps an die Hand bekommen, die hier und da hilfreich sein können, um sowas zu starten.
Klingt mega spannend. Also, gib's Bescheid, wenn das Buch droppt oder wenn das ernster wird.
Mach ich sehr gerne.
Okay, also dann wissen wir, was bei dir ansteht. Das Lager ist leer, es wird gefüllt mit neuen Ideen.
Jawohl.
Und 2020 wird ein hoffentlich erfolgreiches Jahr.
Yes.
Dann, wie können die Leute mit dir in Kontakt bleiben, wenn die jetzt vielleicht noch ein paar Fragen haben, so nach dem Motto, hey, ich habe das angehört, aber ich habe noch eine konkrete Frage, vielleicht wenn ich mein eigenes Ding mache. Oder wo finden sie dich, deine Marke? So, wie können die dich und deine Marke finden?
Instagram. Also schreibt mir gerne Steven Wommack Instagram oder auch The Corporate Project, die Marke, direkt an. Ich versuche natürlich alles zu beantworten, freue mich über jeden, der Bock hat, in Kontakt zu treten. Also, haut's raus.
Alles klar, ich werde es auf jeden Fall hier in die Beschreibung der Episode verlinken, die ganzen Profile, dass ihr ihn findet. Und jetzt kommt der Teil, auf den ich mich immer am meisten freue. Ich bin super gespannt, was du zu sagen hast. Du weißt vielleicht, was kommt. Eine Frage, die ich jedem Gast stelle am Ende: Wenn du nur eine einzige Lebensweisheit hinterlassen könntest, welche wäre das und wieso?
Okay. Das ist schwer. Machen ist meine Weisheit. Weil ohne Machen passiert gar nichts.
Ja. Okay.
Ganz kurz und knackig.
Kurz und knackig, aber ich glaube, da steckt mega viel Mehrwert drin. Einfach durchziehen. Anfangen.
Genau.
Okay, ja, dann danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke dir.
Ich hoffe, du hast auch ein bisschen vielleicht noch was dazulernen können. Auch Spaß gehabt.
Auf jeden Fall, ja. Über mich selber ein bisschen was gelernt. Sehr nice.
Okay, ja, dann liebe Leute, dann danke ich auch euch fürs Einschalten. Wie immer, wenn ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr mir auf Instagram folgen unter Deep Talk Podcast. Und ja, ihr könnt gespannt sein, was ich vielleicht in nächster Zeit noch für Leute kennenlerne, was für Interviews da geplant sind. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wir hören uns zur nächsten Episode.